jingle all the way, ladies and gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast und der Episode 112, die den Titel trägt, die Beendigung der Kabale. Herzlich willkommen zurück an diesem ersten Advent 2024. Heute startet unsere Adventsreinigung der Telegram-Gruppe. Ich habe die Menschen in der Telegram-Gruppe dazu animiert, jetzt jeden Tag bis zum 24. und vielleicht auch darüber hinaus die nächsten 50 Jahre einen grünen Smoothie zu trinken, indem ich ein Rezept da reingestellt habe in die Telegram-Gruppe, was jetzt jeder quasi nachmixen kann. Ich habe das für eine gute Idee befunden. Mal schauen, was das für eine Dynamik annimmt, weil die Adventszeit ist eigentlich eine Zeit der Reinigung und nicht der Vergiftung mit Vanillekipferln und Kokoskrapfen und süß hier und süß da und überfressen, was sowieso eine der absoluten Todsünden ist. Und sich scheiße fühlen. Wir kehren das jetzt mal um in den eigentlichen Sinn. In sich gut fühlen, in Auftanken mit Basen, in Entsäuerung durch diesen grünen Smoothie. Dinge rauszubringen, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Vitalität zu spüren hinsichtlich dieses Weihnachtsfests. Weil ich glaube, der gute Jesus hätte uns nicht erzählt, dass wir hingehen sollen und tagtäglich eine Tafel Schokolade essen sollen, 20 Weihnachtskekse und danach noch 3 Stücke vom Weihnachtsbraten. Kann ich mir nicht vorstellen. Vom Alkohol ganz zu schweigen, der jetzt fließt auf Weihnachtsmärkten, an Tischen, zu Hause aus Weinflaschen heraus oder auch aus Bierflaschen oder auch aus kleinen Gläsern, die 20 bis 30 cl fassen, wo dann hochprozentiger Sprit reinkommt. No, 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 no. Wir machen das anders in dieser Adventszeit und reinigen uns mit grünen Smoothies. In der Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Das Rezept ist da. Sogar das Gerstengras habe ich verlinkt. Kann man sich bestellen. Sehr, sehr lecker. Ich habe den Chat geöffnet, da können jetzt Bilder hochgeladen werden von euren grünen Smoothies und ich würde natürlich freuen, wenn das eine gute Dynamik bekommt. Die Senatorin von Florida, Ilia Garcia, hat ein Bill auf den Weg gebracht, eine Weisung, Chemtrails und Wettermodifikationen in Florida zu verbieten. Da zieht sie nach, und zwar dem Senator von Tennessee, der das Gleiche gemacht hat. Somit wäre dann wohl bewiesen, dass Chemtrails und Wettermodifikationen sehr wohl real sind, richtig? Weil wenn eine Senatorin von Florida hingeht und das verbieten will, wird die keinen Geist verbieten wollen, dann ist es wohl wirklich echt. Zeigt uns nicht nur, dass Wettermodifikation und Chemtrails echt sind, sondern auch, dass das echt ist, worüber wir heute sprechen. Denn das müsste mir dann mal einer plausibel erklären, warum die großen Strippenzieher dieser Welt und diese eine Weltregierung Planer jetzt hingehen und Chemtrails verbieten lassen und Wettermodifikation verbieten lassen. Macht wenig Sinn, vieles anderes macht auch wenig Sinn. Darüber wollen wir heute sehr im Detail sprechen. Übrigens ist das nächste Mitglied der Rothschild-Familie verstorben. Will Rothschild ist angeblich irgendwo in Los Angeles, in Beverly Hills oder Bel Air, in seinem Haus verbrannt. Ja, wenn eins nicht stimmt, dass er in einem Haus verbrannt ist, weil das die mediale Geschichte ist und wir wissen von medialen Geschichten, dass die zu 99,9% nicht der Realität entsprechen. Kabale kommt aus dem altfranzösischen Kabal. Und da heißt das eine Magie, Esoterik, Okkultisme. Ja, eine esoterische Magie und Okkultismus. Okkultismus haben wir schon oft besprochen, ist einfach nur geheimes Wissen. Wenn Menschen von diesen okkulten Gruppierungen sprechen, heißt es nichts anderes, dass das geheime Gruppierungen sind, die geheimes Wissen transportieren. Des Weiteren heißt es dann, eine geheime Gruppe bestehend aus mehreren Personen, die sich im eigenen Interesse im Verborgenen gegen jemanden oder etwas richtet, das kennen wir nur zu gut, weil dieser jemand oder etwas sind wir gewesen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Nur damit wir zu Eingang dieser Episode schon mal klar definiert haben, wer oder was Wortbedeutung technisch diese Kabale eigentlich darstellt, von der alle immer sprechen und ich auch spreche, oder wenn ich manchmal die sage, die, dann rede ich eigentlich von die, von der Kabale, von dieser Gruppe von Menschen, die im Geheimen alle Strippen ziehen. Der Duden redet bei Kabale sogar von jüdischer Geheimlehre. Kein Scherz. Schaut mal in den Duden. Da kommt er mit jüdischer Geheimlehre. Und an der Stelle stellt sich mir dann direkt die Frage, warum man als rassistischer, antisemitischer Wirrkopf dargestellt wird, wenn also selbst der Duden diese Definition ausspuckt. Des Weiteren stellt sich mir dann die Frage, wer oder was diese Lehre und diese Gruppen denn dann sind, wenn die schon so offen definiert werden? Da wird man ja wohl mal fragen dürfen, oder? Was ist denn dann bitte diese jüdische Geheimlehre ganz genau? Und warum ist die bitte geheim? Worüber reden die da? Bei welcher Temperatur das Brot in den Backofen muss? Oder worüber reden die da? Was ist da geheim? Was halten die im Geheimen? Was halten die okkult? Der Name an sich Kabale entspringt der Bezeichnung Kabbala. Die Kabbala ist eine angeblich 4000 Jahre alte jüdische Weisheit und Lebenslehre. Ich glaube, wir können das mit den 4000 streichen, obwohl, das könnte fast hinkommen. Aber mit der jüdischen Weisheit können wir, glaube ich, streichen, weil dieser religiöse Ast, in Anführungszeichen, den gibt es mit Sicherheit noch nicht so lange. Der ist quasi später erfunden worden, wie wir schon gelernt haben. Und eins vorweg, was die Kabbala angeht, weil ich jetzt weiß, dass schon wieder 30% der Leute, die das jetzt gerade hören, zu Hause zusammenzucken, wenn sie das Wort hören. Kabbala, 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 Kabbala. Auch das ist ein Ding, was wie alles pervertiert und auf den Kopf gestellt wurde. Weil wenn man sich die Kabbala wirklich mal anschaut, dann ist die quasi das gleiche wie die alten Yogaschriften, die Veden, das Chakrensystem, Tarotkarten. Tarotkarten. Tatsächlich sind Tarotkarten nicht nur irgendein Kirmesunsinn, wenn man sich die Karten mal mit Sinn und Verstand anschaut. Oder auch die Bibel zum Beispiel. Das ist, auch die Kabbala ist eine Orientierung und eigentlich im Ursprung eine Lebensanleitung. Aber das ist ein Thema für eine spätere Folge. Die wurde dann benutzt und pervertiert und sinnentfremdet, genau wie die Bibel, um gesteuert von dieser Kabale an ein gewisses Ziel und Programmierung der Massen zu kommen. Heute in dieser Episode wollen wir uns die Frage mal stellen, was hier in Verbindung mit der Kabale hier eigentlich seit geraumer Zeit abläuft. Worauf steuern wir zu? Steuern wir A auf eine neue Weltordnung mit einer einzigen aus Jerusalem drangsalierenden Regierung für die ganze Welt? Wie die seit Jahrzehnten durch diese Kabale in Planung war, wird das umgesetzt? Oder gibt es doch eine Wendung hin zum Positiven, wie wir das hier im Januar 23 schon mal im Podcast in mehreren Episoden besprochen haben, während der Q-Folgen? Viele Leute, die mir sagen, ja, ich stimme dir in allem überein, aber Trump und die Q-Folgen, das ist nicht so, das macht keinen Sinn. Und viele Menschen, die mir das über die Monate geschrieben haben. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, da seine Meinung zu haben. Viele Menschen sagen mir da, Tobi, da bist du komplett auf dem Holzweg. Dass es diese militärische Allianz gibt und dass hier irgendetwas für uns passiert, dass hier irgendwas Gutes passiert, dass uns geholfen wird. Das ist schon so ein erster Denkfehler, dass Also es wird nicht nur uns geholfen, weil diese militärische Allianz, die das Ganze umsetzt, die hilft ja auch sich selbst. Die ist nicht der Menschheit-Retter, in gewissem Sinne schon. Aber die machen das auch für sich. Es gibt sogar Menschen, die mich sehr, sehr zwanghaft und sehr penetrant vom Gegenteil überzeugen wollen. Die spammen mich quasi zu und versuchen immer wieder mir zu sagen, nee, guck mal hier, nee, guck mal hier, nee, guck mal hier, nee, guck mal hier. Aber die Argumente sind immer relativ dünn. Das sind immer dann Argumente wie, siehste, Trump hat die Impfung unterstützt. Der hat die Impfung unterstützt, ist alles fake. Die sind alle gegen uns. Werden wir jetzt gleich mal besprechen. Dass diese Menschen mich allerdings immer sehr stark penetrieren, ist auch sehr vielsagend, was die Schlagkräftigkeit deren Standpunkts angeht. Weil da das hierauf bezogen, auf diese aktuelle Situation und die der letzten Jahre, nicht um Glauben geht und nicht um Meinen geht und nicht um Ahnen und Empfinden geht, will ich heute in dieser Episode mal im Detail ein paar Umstände beleuchten, die wirklich für euch alle anschaubar und nachvollziehbar sind, wenn man lesen kann. Die sind nachvollziehbar existent, weil so haben wir dann wenigstens eine Grundlage, die uns der Wahrheit im besten Falle ein Stück näher bringt. Das ist nichts anderes als beim Thema Ernährung, und das haben wir schon wirklich von vorne bis hinten besprochen. Wenn ich nicht im Ansatz weiß, wie mein Körper funktioniert und was dieser Körper benötigt, dann irre ich komplett orientierungslos umher und dann kaufe ich De Beukeler Schokokekse und Dr. Oetker Pizza und Pfirsicheistee. Vertraut mir, das habe ich alles persönlich genauso erlebt. Die De Beukeler Schokokekse, die gab es, die habe ich lange gekauft, weil die gab es auch früher mal bei uns am Kaffeetisch zu Hause. Und dann habe ich immer versucht, die zu trennen. Kennt ihr das? Ja, oben Keks, unten Keks, in der Mitte so ein Schokocreme. Dann habe ich immer versucht, den oberen vom unteren zu trennen. Das war immer der Maßstab, ob so ein Keks gut ist oder nicht. Wenn man den oberen Keks gut trennen konnte und dann mit dem oberen Keks die Schokomasse vom unteren Keks runterkratzen und die so essen. Der Beukeler Schokokekse. Ja, dann bin ich auch komplett orientierungslos. Wenn ich nicht weiß, was mein Körper braucht, wenn ich nicht weiß, wie der funktioniert, dann werfe ich irgendwas da rein. Da bin ich manipulierbar durch die Werbung, durch Programmierungsmechanismen und dann renne ich in den Supermarkt und kaufe den Unsinn. Ja, der Weihnachtszeit immer ganz groß. Da gab es früher bei Aldi wahrscheinlich heute auch noch so Baumstämme. Meine Mama hat immer den Nougat-Baumstamm gekauft und gegessen und mein Papa hat immer den Marzipan-Baumstamm gekauft und gegessen. Ich fand die beide geil. Deswegen hatte ich da kein Problem. Die lagen immer, ab heute, ab dem ersten Advent, lagen die bei uns im Schrank. Ja. Aber bei uns gab es auch vernünftige Dinge. Hausgemachte Dinge, von Hand gemacht. Das war jetzt nur sowas, was mir in Sinn kam. November 2016. Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump versus Hillary Rodham, the Wicked Witch Hillary Clinton. Und damals ist die Gemütslage bei mir eigentlich relativ klar. Nie im Leben wird dieser verrückte Dummkopf eine Wahl gewinnen gegen Hillary Clinton. Ich war zu der Zeit beschäftigt mit Trainingseinheiten ein bis zweimal am Tag und mit Spielen am Wochenende. Und nebenbei habe ich die mediale Berichterstattung mitbekommen, auf dieses Thema bezogen. Was logischerweise dazu führte, surprise, surprise, dass sich bei mir eine Meinung geformt hat, die aber überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hatte. Genau wie die Kabale, ging ich damals noch der Annahme, she will not lose. Niemals haben die geglaubt, dass Hillary Clinton diese Wahl verlieren könnte, aus bestimmten Gründen. Donald Trump hat vom ersten Moment an öffentlich Dinge ausgesprochen und benannt, die eigentlich eines Politikers, Gott sei Dank, nicht würdig waren. Und da gibt es Leute, die dann sagen, Das macht man nicht, so redet man nicht, das ist keine Etikette, das ist respektlos. Ohne dabei aber zu merken, dass diese Etikette, in Anführungszeichen, seit Jahrzehnten als Stilmittel genutzt wird, um genau gar nichts zu benennen, um genau gar nichts wirklich zu thematisieren und logischerweise in diesem System nichts zu ändern. Und dann kommt plötzlich dieser Durchgedrehte, der das Kind beim Namen nennt und der mal ein bisschen Staub aufgewirbelt hat. Legendär, werde ich nicht vergessen, sage ich euch ganz ehrlich, schaue ich mir regelmäßig an, weil es so grandios ist. Legendär, Trumps Auftritt im TV-Duell damals. Hillary Clinton sagt, I expect we have millions more fact-checking tonight. Das ist die zweite Debatte. Und dann sagt sie so, ja, bei der ersten Debatte haben wir schon mit unseren Fact-Checkern die ganzen Lügen von Donald Trump aufgedeckt. Und ich erwarte, dass wir heute noch viel, viel mehr Fact-Checker haben, die das ganze Gequatsche von ihm aufdecken. Und dann sagt sie, it's just awfully good that someone with the temper of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Sagt sie, es ist grandios, dass jemand mit dem Temperament von Donald Trump nicht das Gesetz in unserem Land bestimmt, nicht verantwortlich ist für das Gesetz in unserem Land. Und dann sagt Trump, guckt sie an und sagt einfach nur, because you'd be in jail, weil du im Knast sitzen würdest. Und dann fragt man sich, im Grunde genommen fragt man sich dann, wie? Hillary ins Gefängnis, warum das denn? Wie kommt denn der jetzt da drauf? Warum will der denn Hillary Clinton hinter Gitter bringen? Weil das wäre die passende Reaktion für Menschen gewesen, die sich für die Wahrheit interessieren und tagtäglich auch danach suchen. Im Privatleben, auf sich selbst bezogen und im Außen. Und in dem Bereich hatte ich damals noch nicht begonnen. Nee, 0,0. Mit den Themen Gesundheit und Ernährung war ich sehr, sehr weit fortgeschritten und auch mit dem nötigen Durchblick ausgestattet. Bezogen allerdings auf gewisse politische Gepflogenheiten, gekoppelt mit medialer Berichterstattung, und gerade bezogen auf die Person Donald John Trump sollte das noch folgen. Wundert mich heute immer so ein bisschen, weil logischerweise, ich habe genau gewusst, wie die Medien funktionieren und was im Fußball passiert. Ich habe das aber nicht ausgeweitet auf die anderen Bereiche. Da war ich auch noch so in der Annahme, ja, kann ja nicht überall so sein, so ein bisschen Wahrheit muss ja noch berichtet werden. Ja, ein schön schief gelegen. Und selten habe ich einen Menschen in diesem Moment wie Donald Trump mit so einem Gesichtsausdruck gesehen. Der hat die Frau bis auf die Knochen durchbohrt. Und der hat er mit dem Blick, hat er der schon gesagt, Wicked Witch, meine Liebe, kannst machen, was du willst. Wenn ich diese Wahl gewinne, wirst du hängen. Und damals wusste noch niemand, warum eigentlich. Natürlich gab es viele Leute, die sich auch damals schon Dingen bewusst waren, die hinter die Kulissen geblickt haben, die hingeschaut haben, die wussten, was die Clintons für ein Crime-Syndikat waren. Und die das wussten, aber der Großteil von uns wusste das nicht. Weil diese Aufklärung über die eigentlichen Verbrechen sollte später über das Q-Board dann noch folgen, wo wir auch gleich darauf zu sprechen kommen werden. Donald Trump gewinnt die Wahl im November 2016, also tatsächlich, und wird im Januar 2017 in Washington D.C., District of Columbia, 1871, Act of England, vereidigt. Ein erster, sehr, sehr wichtiger und seltsamer Moment für alle Menschen mit Augen und Ohren im Kopf, diese Vereidigung. Weil zum ersten Mal in der US-Vereidigungsgeschichte wird der Präsident von allen Ästen des US-Militärs flankiert. Und wendet sich mit dieser Rede an alle Amerikaner, egal welches politische Lager, und sagt den O-Ton. Because today we are not merely transferring power from one administration to the other, weil heute werden wir nicht nur die Macht von einer Administration der anderen übergeben, or from one party to the other, oder von einer Partei zur anderen. We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Wir transferieren die Macht von Washington, D.C., von diesem District of Columbia und geben euch die Macht zurück, the people, dem Volk. Das fasst eigentlich alles zusammen, was wir hier im Podcast ganz kürzlich besprochen haben. Er macht was? Washington D.C. die Macht nehmen und sie dem Volke zurückgeben? Wir haben über die Constitution 1776, über die amerikanische Verfassung gesprochen, wo es heißt, we the people, wir, das Volk. Und wir haben über den Act of England 1871 gesprochen, der die USA zurück unter die Krone nimmt, unter den Vatikan nimmt und wieder zu einer Firma macht. Und gleichzeitig Washington DC als Verwaltungshauptsitz installiert. Und der sagt jetzt hier, jetzt gehen wir hin und nehmen Washington DC wieder die Macht und geben die Macht wieder dem Volke. Der sagt hier quasi, Act of England werden wir beenden, wir gehen zurück zur Constitution 1776. Eindeutig, keine Diskussion. Mit den Worten kriegen dann die Militäroffiziere plötzlich ein Signal, das Podium zu verlassen, und die verlassen das umgehend. Sekunden, nachdem er diese Worte gesprochen hat. Während Donald Trump noch spricht. Könnte man auch sagen, die laufen einfach weg, während er noch redet. Respektlos. Der hat sein Versprechen abgelegt. It's go time. Das Spiel beginnt. Mehr musste man nicht hören. Das war der offizielle Start dieser militärischen Operation. Oder möchte das irgendwer anders deuten? War den Jungs kalt, der Navy? Und war den Marines kalt? Haben die gesagt, nee, wir stellen uns jetzt unter. Während der Commander in Chief, während der Präsident, während die neben ihm stehen und der dort redet und immer noch redet und seine Rede gerade erst begonnen hat. What truly matters is not which party controls our government. Was wirklich zählt, sagt er, ist nicht, welche Partei unsere Regierung kontrolliert, but whether our government is controlled by the people. Aber sehr wohl, ob diese Regierung vom Volk kontrolliert wird. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Der 20.01.2017 wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das Volk, die Verantwortlichen dieser Nation wieder geworden sind, die Herrscher dieser Nation wieder geworden sind. Das klingt wie Butter. Wie Butter klingen diese Worte heute. Ich meine, spricht er uns nicht allen aus der Seele? Habt ihr jemals zuvor einen deutschen Politiker oder irgendeinen anderen weltweit agierenden Politiker Worte sprechen hören, die auch nur im Ansatz in die Nähe dieser Worte reichen? Ein Volk, das wahrhaftig eine Regierung kontrolliert, das existiert nicht, gibt's nicht, wissen wir. Okay, reden kann natürlich jeder, Taten müssen folgen. Aber meines Wissens nach hat es noch nie zuvor jemand so gewagt. Alles Fake? Vielleicht. Zum Einstieg unserer Dokumentenrecherche blicken wir auf einen Act aus dem Jahre 1976, der nämlich regelt, wer in den USA befugt ist, gewisse Sondersituationen zu deklarieren und somit besondere Befugnisse erhält, obwohl es das Second Amendment, das zweite Recht der Constitution, eigentlich untersagt. Der National Emergency Act von 1976 unter Präsident Jimmy Carter, der ein sehr schlimmer Mensch war. Dieser Act legt zu Beginn fest, erstmal, dass alle jemals deklarierten National Emergencies vor diesem Act, mit diesem Act enden. Und er legt auch fest, wer in den USA einen nationalen Notstand, eine National Emergency, ausrufen kann, nämlich der Präsident. Parallel dazu, zugleich, greifen durch diese Ausrufung des nationalen Notstandes umgehend Notfallprogramme, die dann in den Abteilungen der verschiedenen Dezernate definiert wurden. Das schauen wir uns gleich näher an. Wer beendet diesen National Emergency? Der ihn ausgerufen hat. Gut merken. Beziehungsweise will der Emergency Act aus 1976 festlegen, dass der Kongress das auch kann. Mit einer Mehrheitsabstimmung und ohne Zustimmung des Präsidenten. Gab es einen Fall in der Geschichte, 1983. Da wurde das Ganze aber vom Supreme Court für nichtig erklärt. Da hat der Supreme Court sich klar definiert und gesagt, nur der Präsident erklärt und nur der Präsident beendet. Da heißt es, Declarations of Future National Emergencies gleich states that with respect to acts of Congress authorizing the exercise of any special or extraordinary power during a national emergency, the president is authorized to declare such national emergency. Also ganz klar geregelt, dass der US-Präsident die Macht besitzt, eine National Emergency auszurufen, um eine Kette von Dingen in Gang zu setzen, die den Präsidenten mit außerordentlichen Befugnissen ausstatten. Special or extraordinary power. Spezielle, außergewöhnliche Macht. Hat Donald Trump eine National Emergency ausgerufen? War da was in den letzten 4 Jahren? Natürlich hat er das im März 2020 getan, aufgrund der aufkommenden fliegenden Viren aus Wuhan. Einen weiteren hat er übrigens ausgerufen, direkt zu Beginn seiner Amtszeit, aufgrund der Grenzkrise zu Mexiko hin. Und gerade kürzlich hat er angedeutet, dass er in Kürze wieder einen ausrufen wird, um all die illegalen Einwanderer per Militär aus dem Land zu schaffen. Wer könnte das eigentlich noch sein? Wer könnten noch illegale Einwanderer sein, außer die Unregistrierten aus Haiti und Mexiko? Gibt es da noch illegale Einwanderer, die Teil von Invasionen waren? Gehen wir zurück mit diesem Emergency Act 1976, der regelt: Präsident ruft aus, Präsident beendet Notfall. Und der auch regelt, wenn Notfall ausgerufen, dann greifen die Notfallprogramme. Gehen wir von der Vereidigung am 20.01.2017 mal 3 Tage zurück zum 17.01.2017. 17.01.2017. Das Q ist rein zufällig der 17. Buchstabe des Alphabets. Und wir schauen uns ein FEMA-Dokument genauer an, das erlassen wird genau 3 Tage am 17.01.2017. 3 Tage bevor Donald Trump als Präsident vereidigt ist. Unser Freund Barack Hussein Obama ist also offiziell noch im Amt. Die FEMA ist die Federal Emergency Management Agency. Die ist quasi verantwortlich für die Implementierung und Verwaltung dieser nationalen Notfälle und der Einleitung der Programme. Und die fällt unter das Department of Homeland Security, das DHS. Die regelt Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen für die National Emergencies, wie zum Beispiel dem Stafford Act. Hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört. Den Stafford Act. Der Stafford Act ist so ein typischer Notfall-Act, der immer dann greift, wenn National Emergency ausgerufen wird. Geht zum Beispiel darum, dass gewisse Gelder weiter fließen und dass die Regierung mit all ihren Dezernaten operabel bleiben kann. Übrigens, das Department of Homeland Security gibt es seit wann? You guessed it. Seit Juni 2002, logischerweise als Folge der Geschehnisse in Lower Manhattan am 9.11.2001. Wie schon sehr oft erwähnt, dieser Überwachungssklavenstaat war längst implementiert. Längst. Wir sind seit Einführung des Internets, ungefähr zu dieser Zeit, ne? Ende 90er, Anfang Jahrtausendwende, 2001, 2002, sind wir absolut gläsern des Grauens. Allein das Department of Homeland Security hat ein Budget von über 100 Milliarden. Wenn wir jetzt das DOD, das Department of Defense, dazu nehmen mit den knapp 900 Milliarden, dann haben wir die Billionen quasi schon mit diesen beiden Departments überschritten. Und das ist am Ende nur ein Bruchteil der amerikanischen Agencies, die dann unter das DOD oder das DHS fallen. Für alle die, die sich immer gefragt haben, warum diese Alphabetensuppe existiert. Englisch sagt man Alphabet Soup. Abkürzungen mit 3 Buchstaben. DOD, DHS, CIA, FBI und so weiter und so fort nennt man Alphabet Soup. Warum die existieren? Ja, wie werden Regierungen nochmal finanziert? Ah ja, stimmt, über Schulden. Wer zahlt die Schulden ab? Der so doof ist, Steuern zu zahlen. Wir also. Die FIMA also, ein Dokument, das 3 Tage vor Donald in Stein gemeißelt wird und den Namen Federal Continuity Directive trägt. Quasi übersetzt die föderale Fortbestand-Richtlinie. Fortbestand wovon, fragt man sich. This Federal Continuity Directive 1, übrigens Nummer 2 sollte ein paar Monate später folgen, implements this requirement by establishing the framework, requirements and processes to support the development of DA's continuity programs and by specifying and defining elements of a continuity plan. These required elements include delineation of essential functions, succession to office and delegations of authority, safekeeping of and access to essential records, continuity locations, continuity communications, human resources planning, devolution of essential functions. Ein Dokument, das die Rahmenbedingungen, Anforderungen und Prozesse implementiert, um ein Fortbestandprogramm zu unterstützen, indem es die Elemente eines Fortbestandplans definiert. Dann definieren die Elemente. Die Beschreibung essentieller Funktionen, die Nachfolge des Office, logischerweise Oval Office, Präsidentschaft, und die Abordnung von Autorität, die Aufbewahrung und der Zugang zu essentiellen Dokumenten. Erinnert euch an den Raid in Mar-a-Lago, als sie reingegangen sind in Mar-a-Lago und Donald Trump gesagt haben, hey, du hast hier Dokumente unrechtmäßig. Hier ist schon die Aufklärung, die Aufbewahrung und der Zugang zu essentiellen Dokumenten. Fortbestand Locations, Fortbestand Kommunikation, die Befugnisübergabe, gut merken, der Begriff Devolution von essentiellen Funktionen, sehr interessante Punkte. Nur ist die Frage, wer schreibt denn das hier? 3 Tage bevor Barack Obama aus dem Amt weicht, kommt dieses Directive über die FEMA in Effekt. Wer schreibt das? Obama hat da sicher nichts mit zu tun, 3 Tage vor Präsidentschaftsende. Das kann nur der Feder einer einzigen amerikanischen Instanz entspringen, dem US Military. Und warum juckt es die jetzt zu dem Zeitpunkt ein Programm zu entwerfen, das im Detail die Rahmenbedingungen des Fortbestandes einer Regierung regelt, für den Fall, dass es mal ein National Emergency geben sollte, bei dem das nötig ist? Warum zeichnen die das, legen die das nieder, diese Thematik, 3 Tage bevor Donald Trump vereidigt wird? Ist doch gerade erst ein neuer Präsident gewählt. 3 Tage später kommt er ins Amt. Warum sind diese Dinge da zu diesem Zeitpunkt relevant? Vielleicht, weil die wussten, was sie da tun und den Plan kannten. Nur vielleicht. Schauen wir doch mal auf dieses Detail, auf dieses Element Devolution. Was Devolution ist, wie das definiert ist. Devolution is a component of continuity planning that establishes procedures to transfer statutory authority and responsibilities from an organization's primary operating staff and facilities to another designated staff and one or more facilities for the purpose of sustaining essential functions. Devolution may be temporary or may endure for an extended period. A devolution plan is activated upon the threat of or in response to a catastrophic emergency that either renders the organization's primary leadership and operating staff unavailable or leaves them incapable of sustaining essential functions from primary facilities. Das ist Devolution. Übersetzt, Devolution ist eine Komponente der Fortbestandplanung, die ein Prozedere installiert, gesetzliche Verantwortung eines primär operierenden Personals und Einrichtungen zu einem anderen festgelegten Personal und einer oder mehreren Einrichtungen zu transferieren, um essentielle Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten. Was meinen die damit? Warum zeichnen die dieses Dokument über die FEMA 3 Tage vor der Vereidigung Donald Trumps in die Realität? Hat das irgendwer innerhalb von 2 Monaten von Wahl bis zur Vereidigung so verfasst oder war das schon lange vorher verfasst, um das ausgerechnet am 17.01.2017 platzieren zu können. Die Regeln da im Januar 2017, was? Dass die 4 Jahre später 1:1 genau so nutzen sollten. Devolution und Continuity of Government. Jetzt fragt ihr euch, wann das? Wann haben die das genutzt? Wir alle haben mitbekommen, was bei der Wahl 2020 passiert ist, oder? Eine von vorne bis hinten gefakte Wahl, die das aufgrund der Pandemie ermöglicht hat, massivst mit Mail-in-Ballots zu wählen, also mit der Briefwahl. Mit denen dann unbefugte Einwanderer gewählt haben, Verstorbene gewählt haben, Haustiere gewählt haben, Menschen dreimal gewählt haben, andere Menschen mit registrierten Adressen auf den Wahllisten standen, die es überhaupt nicht gab. Dann wurden massenhaft wahllos gefertigte Ballots von engagierten und fürstlich entlohnten Komplizen in die Sammelcontainer der Kommunen in den Swing States geworfen. Ja, die Swing States. Swing States sind immer die Staaten, die auf der Kippe sind. Die können einen in die eine Richtung swingen, demokratisch, oder in die andere Richtung swingen, republikanisch. Andere Staaten sind seit Jahrzehnten festgenagelt. Kalifornien ist immer blau. New York ist immer blau. Warum eigentlich? Dann gab es auf einmal geplatzte Wasserleitungen in Auszählungslokalen in Georgia, wo dann alle raus mussten und nur die Boxen und Koffer gefüllt mit getürkten Wahlzetteln rein durften, um dann logischerweise gezählt zu werden. Wo nachts um 2 plötzlich LKWs in Michigan oder Pennsylvania vorfuhren, um dann gefakte Biden-Ballots zum Auszählen anzukarren. Wo für die ganze Welt sichtbar, live sichtbar auf CBS oder CNN plötzlich auf mysteriöse Art und Weise Stimmen von Trump zu Biden gedreht wurden. Betrug auf so vielen Ebenen, dass man damit Stunden füllen könnte. Das ist jetzt auch am 5.11.2024 nochmal sichtbar geworden für alle Leugner, die diesen Betrug 2020 leugnen wollen. Ich sage, nee, schaue ich mir überhaupt nicht an. Nee, das will der Trump will sagen, dass das gefaked war. Ja, und 2016 hat er selber alles mit Russland manipuliert. Auf einmal fehlen jetzt 2024 gegenüber der letzten Wahl 2020 ein paar Millionen Votes. All die 2020, also Joe 2.0 Biden, mit über 81 Millionen Stimmen zum beliebtesten Präsidenten der Geschichte gewählt haben, haben sich 2024 entschieden, nicht mehr zu wählen. Oh, gut. Das ist plausibel, das macht definitiv Sinn. Jetzt mit klarem Blick auf diese Wahl 2020. Im September 2018 geht Donald Trump hin und erlässt eine Executive Order mit der Nummer 13848 und dem Titel Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election. Eine Executive Order, zuerst mal das, ist eine Anordnung des Commander-in-Chief, des Präsidenten. Und diese Order agiert prinzipiell auf dem Level eines Gesetzes. Der Vorteil daran ist, das muss nicht durch den korrupten Kongress gejagt werden. Natürlich hat der Kongress die Macht, im Notfall einzugreifen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, so, Executive Order, alle Menschen mit blonden Haaren müssen morgen vom Baum springen. Da hat der Kongress dann recht zu sagen. Kurz zusammengefasst regelt diese Executive Order 13848 Folgendes. Für jedes Land, jede Firma und jede Privatperson gilt, alle, die sich in irgendeiner Form an der Manipulation einer Wahl in den USA beteiligen, verlieren umgehend ihre gesamte Wirtschaftlichkeit. Heißt, sind bankrott. Die Kohle wird sofort konfisziert. Und warum erlässt Donald Trump im September 2018, kurz vor den Midterm-Wahlen, das sind die Wahlen, wo die Kongressmitglieder gewählt werden, immer zwei Jahre nach der Presidential Election, und 2 Jahre vor der Präsidentschaftswahl diese Order, warum? Einfach mal auf gut Glück, Weil es ja mal sein könnte, dass sich jemand überlegt, den Ausgang der Wahlen in den USA zu beeinflussen, oder weil die genau wussten, was in den letzten Jahrzehnten passiert war und was die Kabale auch 2020 wieder versuchen würde. Ich denke, die Antwort ist klar. Und übrigens, diese Order wird von Fake 2.0 Joe Biden zweimal verlängert. Zweimal. Wie kommt Joe Biden dazu, diese Order zu verlängern, der eigentlich nur durch Wahlbetrug ins Office gekommen ist? Hm? Macht das Sinn? Wer hat Joe Biden dort also platziert? Wo auch immer platziert? Im Weißen Haus nicht. Die Orte, wo der aufgetreten ist, das war fast nie das Weiße Haus. Wer hat denn da also platziert? Antwort sollte klar sein. Viele fragen dann, ja, aber was war denn dann 2016? Warum konnte denn Trump dann 2016 die Wahl überhaupt gewinnen? Relativ simpel. Erstmal aufgrund der Arroganz der anderen Seite, der Kabale. Und zweitens, weil unsere Seite den Algorithmus der digitalen Wahlmaschinen in den Swing States ganz genau gekannt hat. Die kannten den Algorithmus in den Swing States, sodass die wussten, was zu tun war. Die wussten ganz genau und die wussten definitiv, wo Trump gewinnen musste, um am Ende mehr Electoral Votes als Hillary Clinton einzuheimsen. Weil, ihr kennt das System, ihr habt die 50 Staaten und pro Staat gibt es immer eine Punktzahl. Ich gewinne einen Staat, bekomme, ich glaube für Kalifornien gibt es die, ja, Kalifornien hat die meisten Punkte. Deswegen ist Kalifornien übrigens auch immer blau gewesen in den letzten Jahrzehnten. Kalifornien hat, sage ich mal, 35 Punkte, New York hat 12. So, wenn ich jetzt New York gewinne, egal mit wie vielen Stimmen, dann kriege ich die Punkte für New York. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Das heißt, der die meisten Staaten gewonnen hat. Nicht derjenige, der die meisten Gesamtstimmen in Amerika gewonnen hat. Das ist der sogenannte Popular Vote. Und Donald Trump 2016 verliert den Popular Vote. Er verliert den Popular Vote, aber gewinnt die Wahl. Gab es seit 1824 genau wie oft? 5-mal. Inklusive Trumps Sieg. Das haben vor ihm nur 4 Leute geschafft. Okay, wir haben diesen massigen Betrug bei der Wahl 2020. Die Plastikpuppe Joe Biden, die logischerweise schon oft thematisiert, rein gar nichts mit dem echten Joe Biden zu tun hat, gewinnt die Wahl. Und Donald Trump wird logischerweise im Januar 2021 aus dem Amt weichen, oder? Am 7.12.2020, genau einen Monat nach der Wahl, 2020 im November, erlässt der Boss Donald Trump die Executive Order 13961. Eine sehr interessante Order. By the authority vested in me as president by the Constitution and the laws of the United States of America, including the National Security Act of 1947 as amended, I hereby order the following. Bevor der jetzt irgendwas anordnet, was ist dieser National Security Act von 1947 und warum erwähnt er ihn so explizit in der Einleitung der Order? Das ist ein Act, der unter Harry Truman umgesetzt wurde. Und direkt nach dem Krieg. Und die verschiedenen Arme des US-Militärs bündelt. Und ebenfalls die CIA kreiert. Und die ebenfalls unter die Obhut des NSC, dem National Security Council, stellt. Und dieses National Security Council, was alle Arme des amerikanischen Militärs plus die CIA vereint, assistiert und berät den Präsidenten in allen Fragen der nationalen Sicherheit und bezieht dabei alle Äste des kompletten Verteidigungsapparats mit ein. Der stellt also zu Anfang direkt klar, dass der all diese Departments kontrolliert und die Departments dem auch verpflichtet sind und dass sie sich alle dem unterzuordnen haben, was ebenfalls Teil dieser Executive Order ist und sich auf das bezieht, was wir gerade thematisiert haben, Continuity of Government. Da heißt es, it is the policy of the United States to maintain comprehensive and effective continuity programs that ensure national security and the preservation of government structure under the United States Constitution and in alignment with Presidential Policy Directive 40, PPD 40, of July 15, 2016. Agency heads must fully integrate preparedness programs, including continuity and risk management, into day-to-day operations to ensure the preservation of the NEFs under all conditions. NEFs sind National Essential Functions. Also so, dass die Regierung quasi das tägliche Leben weiterlaufen kann. Übersetzt, es ist die Regelung der USA, effektive und verständliche Fortbestandprogramme beizubehalten, die die nationale Sicherheit und den Erhalt der Regierungsstruktur unter der US-Verfassung in Anlehnung an das Presidential Policy Directive 40 vom 15. Juli 2016 sicherstellen. Jetzt die Frage, was ist das PPD 40, das Presidential Policy Directive 40? Das National Continuity Policy directs the Secretary of Homeland Security through the Administrator of the Federal Emergency Management Agency, der FEMA, to coordinate the implementation, execution and assessment of continuity activities among executive departments and agencies. Also, dieses PPD 40 regelt ganz konkret für nationale Notstände, dass der Sekretär des Homeland Security durch den Boss der FEMA koordiniert und in die Wege leitet, was die Continuity-Programme anordnen. Ich habe ein National Emergency. Dann habe ich diese Continuity-Programme implementiert seit dem 17.01.2017, ganz konkret. Also kommt der Sekretär des Homeland Security und sagt dem Boss der FEMA, pass auf, mein Freund, hier ist ein National Emergency, schau du, dass diese Continuity-Programme anlaufen in den verschiedenen Dezernaten und dass das läuft. Jetzt noch der Rest der Übersetzung, wo er... Agency Heads must fully integrate, ja. Köpfe der Abteilungen müssen Bereitschaftsprogramme gänzlich inklusive Fortbestand und Risikoverwaltung in tägliche Operationen integrieren, um den Erhalt der National Emergency Funds unter allen Bedingungen sicherzustellen. Warum erlässt der einen Monat nach der verlorenen Wahl diese Order, wo der nochmal ganz klar sagt, Freunde, so läuft es ab. Das ist das Continuity-Programm. Die Dezernate haben sich hier komplett dran zu halten. Das NSC berät mich, die unterliegen meiner Weisung. Und diese Programme, ich erinnere daran, müssen durchgeführt werden, müssen anlaufen. Warum? Einen Monat nach der verlorenen Wahl. Der bezieht sich ganz konkret auf diese Fortbestandprogramme, die wir eben über das Beispiel der FEMA thematisiert haben. Logischerweise, wenn der von anderen Abteilungen spricht, wenn er von Agency Heads spricht, dann gibt es andere Abteilungen wie im Department of Homeland Security, da gibt es ebenso solche Continuity-Programme. Das wurde nicht nur in der FEMA implementiert. Deswegen sagt er die Köpfe der Abteilungen. Und die aktiviert er hier. Warum? Warum aktiviert er die? Warum aktiviert er die Continuity-Programme mit dieser Order? Wenn der doch im Januar, 7 Wochen nach dieser Executive Order, aus dem Amt scheiden wird. Eventuell, weil er nicht aus dem Amt scheidet? Weil er hingeht und all diese gesetzlichen Regelungen, die seine Vorgänger wie Truman, Bush und Obama installiert haben, jetzt für sich nutzt. Weil all diese Dinge funktionieren in beide Richtungen. Obama hat zum Beispiel 2019 schon eine Executive Order implementiert, die als Vorbereitung auf deren Pandemie diente und die dann die Gegenmaßnahmen regelt quasi. Nämlich nur für den Fall, dass die USA in Anführungszeichen Opfer einer biologischen Attacke werden könnten. Absolute Zufälle. 2009. Das war konkret für die kommende Pandemie. Die wussten noch nicht wann, aber dann für die Pandemie 2019, 2020 wurde das schon implementiert. Alles Zufälle. Zufälle wie zum Beispiel auch der rote Umschlag am famosen 6. Januar 2021, erinnert ihr euch, der Sturm aufs Kapitol. Hinter den Kulissen, hinter der Bühne, auf der Trump kurz vor diesem Sturm seine Rede gehalten hat, geht er hin und hält so einen roten Umschlag für alle Zuschauer sichtbar in die Kamera. Das war damals ein Video, ich glaube, von seinem Sohn. Was sein Sohn gemacht hat und veröffentlicht hat, wo er ihn gefilmt hat. Er filmt ihn von der Seite und Trump steht vor so einem Schreibtisch und geht hin, nimmt den roten Umschlag hoch und hält diesen roten Umschlag sekundenlang in die Kamera. Und das ist ein roter Umschlag, der einige Zeit später nochmal auftauchen sollte, nämlich in der Dokumentation 2000 Mules. Das war die Doku, die ich hier auch empfohlen habe, die den Wahlbetrug über falsche Wahlzettel aufgedeckt hat. Die haben aufgedeckt, wie sie das gemacht haben. Dass sie hingegangen sind und ganz viele Leute engagiert haben, die zu diesen Wahlurnen, die auf der Straße stehen, an Wahllokalen hingegangen sind und einfach wahllos Ballots reingestopft haben. Gefälschte Ballots. Übrigens, in dieser Doku ist sehr, sehr interessant, veröffentlichen sie quasi auch, dass man das getrackt hat und dazu ein Programm benutzt hat, was die NSA, die National Security Agency, Anfang des 21. Jahrhunderts schon programmiert hat. Also hat man dieses Programm genutzt, um die in Echtzeit auffliegen zu lassen. Alle Beweise sind da. Diese Wahl 2020 war komplett getrackt. Komplett. Alle regulären, echten Ballots hatten Wasserzeichen, QFS-Wasserzeichen, quasi so Codes, ne? Wie ihr immer mit eurem iPhone abfotografieren könnt und dann kommt ihr auf so eine Website. Wasserzeichen, die von den Maschinen gelesen wurden, sodass die genau wussten, welche gefaked waren und welche nicht. Die hatten immer das Endergebnis, hatten die ganze Zeit immer. Die hatten immer den Final Vote und haben damals natürlich schon Fallen gestellt. Fallen gestellt, um das auffliegen zu lassen und um auch diesen ganzen Betrug in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Wahl 2020 ist nicht vorbei. Die wird in Kürze, da bin ich mir zu 100% sicher, wird die Entscheidung bekannt gegeben, dass der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, diese Wahl gekippt hat. Und bezogen auf diese Executive Order, die ich eben verlesen habe, 13848 von Donald Trump, wenn das rauskommt, dann könnt ihr die Scherben der kompletten Wirtschaft aufsammeln, weil dann war es das, weil ungefähr alle Länder und Unternehmen an dieser Wahlmanipulation beteiligt waren. Dieser rote Umschlag auf jeden Fall taucht in dieser Doku 2000 Mules auf. Der taucht da nicht nur auf, das ist eine Doku, wo Leute zusammen am Tisch sitzen und der liegt die ganze Zeit auf diesem Tisch. Wir wissen noch nicht sicher, was drin war, aber sicher ist, der Inhalt dürfte von relativ großer Relevanz sein. Weil das sind alles Wege, in dieser versteckten Militäroperation mit uns zu kommunizieren. Und die Vermutung geht ganz, ganz stark in Richtung PEAD, P-E-A-D, Abkürzung für Presidential Emergency Action Document. Das sind Dokumente in National Emergencies, die der Präsident erlässt. In nationalen Notfällen kommen diese Dokumente zum Zug oder können sie zum Zug kommen, wenn der Präsident es so möchte. Das sind Dokumente, die in diesen Fällen für nationale Notstände Weisungen des Präsidenten an den Kongress enthalten. Und der Kongress hatte was zu tun am 6.01.21. Die sollten an diesem Tag die Electoral Votes bestätigen. Die Electoral Votes, habe ich eben gesagt, sind diejenigen, die man bekommt, die Punkte für gewonnene Staaten. Am Ende sind das die Electoral Votes. Und die müssen vom Electoral College müssen die bestätigt werden. Und dann müssen die vom Kongress abgesegnet werden. Und alle Menschen, alle Kongressabgeordneten von diesen 535, die da sitzen, die Votes an diesem Tag bestätigt haben, haben einen sehr, sehr folgenschweren Fehler begangen. Weil laut Verfassung der USA wäre es die Pflicht eines jeden Mitglieds des Kongresses gewesen, die Votes zurück zur Prüfung zum Electoral College zu schicken. Weil die Beweislage war klar. Auch wenn die Medien das nicht berichtet haben, es hat massenhaft öffentliche Anhörungen gegeben in den verschiedenen Staaten. Noch und nöcher. Und zwar von den Dezernaten, die Verantwortung dafür tragen, für den Ablauf der Wahl und für die Electoral Votes. Ja, das war die Zeit, wo. Wo gab es überall Anhörungen? Pennsylvania, Georgia, wo Rudy Giuliani und Jenna Ellis als Anwälte diese Anhörungen quasi geführt haben, der Trump-Seite. Und da ist so viel Betrug rausgekommen. Da haben Leute ausgesagt, die in Wahllokalen arbeiten, die damit, die in nächster Nähe Dinge beobachtet haben. Die haben alle unter Eid Zeugenaussagen getroffen. Und die Beweislage war ganz klar, da wurden Videos präsentiert, Statistiken, da haben Leute vorgerechnet, wie, dass es einen Algorithmus gegeben haben muss, weil die Statistik der eingehenden Votes das ganz klar zeigt. Da wurden Dinge gezeigt, wie, dass die Votes live im TV geswitcht gedreht wurden. Das wurde alles, das waren riesen Aktionen. Und die Beweislage war ganz klar. Und man hätte als Kongressabgeordneter sagen müssen, nee, die kann ich nicht bestätigen. Weil es hier Anhörungen gegeben und es wurden Beweise präsentiert, die ganz klar vermuten lassen, dass es Betrug gegeben hat in dieser Wahl. Und in der US-Verfassung heißt es, Fraud vitiates everything. Betrug macht alles nichtig. Heißt, ein Fall des Betrugs, die ganze Wahl ist hinfällig. Die Kongressabgeordneten gehen also hin und bestätigen unrechtmäßige Votes. Unrechtmäßige Punkte des Electoral College. Treason does not play well in the end, sagt Q. Trump nutzt quasi diese ins Gesetz gezeichneten Maßnahmen, um über den National Emergency den Wahlbetrug zu nutzen und die Regierung abzuschalten und in diesem Continuity Program weiterlaufen zu lassen. Die gehen hin und installieren eine Show-Regierung. Joe Bidens Administration war eine Show-Regierung. Ich meine, was soll das sonst gewesen sein? Er hat doch jeder Augen im Kopf, hat doch jeder gesehen, wie Woche für Woche, wie er lächerlich gemacht wurde. Jeder Mensch mit zwei Augen im Kopf weiß, dass das keiner ernst meinen kann. Unabhängig von den ganzen Aufnahmen, die alle CGI waren. Das hat am ersten, dritten Tag schon angefangen. Da stand er angeblich vor dem Weißen Haus und hatte diese Mikrofone direkt an seinem Körper und auf einmal wischt seine Hand von links nach rechts und wischt mitten durchs Mikrofon. Letztens noch eine sensationelle Sache von diesem, wo war das, G8-Gipfel oder G9, G7,5, da in Brasilien, wo er auf einmal mit aufgeknöpftem Jeanshemd in einem angeblichen Dschungel steht. Es wurde auch, die haben es auch immer gesteigert, es wurde immer absurder. Im Januar 21 war es schon absurd, aber jetzt gerade, das ist ja gar nicht mehr zu glauben. Das ist ein Mensch, der niemals Joe Biden ist und der Treppen runterfällt, der ständig über Sandsäcke stolpert, der mit dem Fahrrad umkippt, der nicht 1,5 klare Sätze hintereinander reden kann. Und davon ab, weil immer, wenn man immer sagt von Amerika, Amerika, in Deutschland ist genau das Gleiche passiert. Parallel dazu, nur mit anderen Schauspielern. Die hießen dann Ricarda Lang und Baerbock und Habeck und Scholz. Da hat doch auch jeder gemerkt, mit zwei Augen im Kopf, dass irgendwas nicht passen kann, oder? Irgendwas, die Absurdität war einfach zu krass. Da kann doch irgendwas nicht passen. Da hat selbst der skeptischste Mensch hat gesagt, also irgendwas läuft hier doch. Trump aktiviert also das Continuity Program und macht gleichzeitig aber was nicht? Der hebt den Corona National Emergency nicht auf. Ist angeblich aus dem Amt gewichen, hat diesen National Emergency aber nicht aufgehoben. Was heißt das gemäß des National Emergency Acts aus 1976, den wir eben besprochen haben? Der läuft weiter. Der Notstand läuft weiter. Trump weicht öffentlich vermeintlich aus dem Amt und der nationale Notfall bleibt bestehen. Heißt, alle Gesetze und Notfallprogramme laufen weiter. Und unter diesem laufenden Notstandsgesetz verändert sich möglicherweise auch die Gesetzeslage für ein Individuum. Nicht nur möglicherweise, ganz sicher. Weil, wie zuletzt in den Episoden besprochen, gilt im Common Law und in der amerikanischen Verfassung Habeas Corpus. Habeas Corpus ist das Recht, das einem Individuum zusichert, die Haft, in der man vermeintlich sitzt, durch ein Gericht prüfen zu lassen. Und 1863 ist ein recht bekannter ehemaliger Präsident hingegangen, amerikanischer Präsident, und hat Habeas Corpus durch den Kongress bestätigt, damals aufgehoben. 1863, Abraham Lincoln. Das war der Habeas Corpus Suspension Act. Suspension heißt Aussetzung. Aussatz, Aussetzung. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended unless when, in cases of rebellion or invasion, the public safety may require it. Da heißt es drin, ja, aber der soll nicht ausgesetzt werden. Es sei denn, es gibt Fälle der Rebellion oder Invasion und wenn die Sicherheit des Volkes bedroht ist. Für den Fall einer Rebellion oder Invasion, wenn die öffentliche Sicherheit es verlangt? Als was würdet ihr die Situation aus 2020 werten, wenn mehrere Länder daran beteiligt waren, den Wahlausgang in den USA zu manipulieren? Ist damit die nationale Sicherheit bedroht? Die Sicherheit der Menschen? Ohne Frage. Das ist eine offene Kriegserklärung. Weil das heißt, dass diese Nation unter Angriff steht, unter Attacke steht. Weil es da jemand geschafft hat, sich in die Systeme einzuschleichen und die Wahl zu manipulieren. Da ist damals auch rausgekommen. Von wo? Die haben genau alles, alle IP-Adressen, auch von der ganzen Welt. Von wo Zugriffe stattgefunden haben auf die Server dieser Wahlmaschinen. Sensationell. Ja, das ist a nation under attack. Weil Invasion hört sich immer so an, als würde jemand von außen in mein Land kommen, der Böses im Schilde führt. Diese Vote-Switches, ja, diese Drehungen der Stimmen, digital, läuft digital. Diese Wahlmaschinen lesen ein Ballot ein und dann kommt der Einstrich auf den Server. Und wenn ich Zugang zu den Servern habe, dann drehe ich die, wie ich die haben will. Und das kann ich von der ganzen Welt machen. Aber was diese Invasion angeht, hört sich das immer so an, da kommt jemand von außen in mein Land und marschiert da ein. Was, wenn diese Invasion vor langer, langer Zeit stattgefunden hat und längst in den Regierungsabteilungen verankert ist? Wir haben da oft drüber gesprochen. Und was gilt jetzt, wenn Habeas Corpus ausgesetzt ist, aufgrund eines nationalen Zustandes, nationalen Notstandes, und aufgrund der Bedrohung der nationalen Sicherheit? Welches Gesetz und welches Recht gilt dann noch, wenn das ausgesetzt ist? Ich kann nicht mehr hingehen und sagen, ich sitze jetzt zu Unrecht. Bitte prüfen. Welches Gesetz und Recht steht quasi, welches greift dann? Welches steht quasi unabhängig vom Canon Law des Vatikans da? Martial Law. Besser bekannt als Military Law. Kriegsrecht. Es gibt ein Verbrechen und einen Verstoß gegen die amerikanische Verfassung. Das nicht vor einem Zivilgericht verhandelt werden darf und das Martial Law erfordert, um verhandelt zu werden. The betrayal of allegiance toward one's own country, especially by committing hostile acts against it, or aiding its enemies in committing such acts. Besser bekannt als Treason. Hochverrat. Der Betrug der Treue in Bezug auf das eigene Land, im Speziellen durch das Begehen von feindlichen Handlungen gegen das Land oder durch das Unterstützen des Feindes, um solche Handlungen zu begehen. Was war die Wahl 2020 noch? Im Kongress sitzen, wie gesagt, 535 Menschen. Wollen wir mal wetten, wie viele dieser Menschen Teil dieser Verschwörung waren? Ich sage mindestens 80%. Und was heißt das jetzt für die Strafverfolgung dieser Menschen? Das ist Treason. a.k.a. Hochverrat. Sonst nichts. Das ist Treason per Definition, was die gemacht haben. Und denkt ihr ernsthaft, die würden davonkommen? Das ist eine perfekte Vorbereitung. Eine Pandemie, ein Emergency, ein Wahlbetrug, ein ausgesetzter Habeas Corpus, ein Martial Law, Kriegsrecht und bitteschön, Quick Trial. Warum spricht Trump andauernd von Quick Trials, von Blitzverfahren, bezogen auf Drogendealer und Menschenhändler und so weiter? Er hat das ganz oft gesagt und sagt es immer wieder. Quick Trial. We need Quick Trials. Weil ein Quick Trial existiert in diesem vorgegaukelten Rechtsstaat mit aktivem Habeas Corpus gar nicht. Das geht nicht. Weil jeder hat das Recht auf sein Verfahren und ihr wisst, wie das ist. Dann geht es von einem kleinen Gericht in ein größeres, in ein niederes, in ein oberes, bis zum obersten Gerichtshof. Dann kann man wieder in Revision gehen. Der sagt Quick Trial. Mit existierendem Habeas Corpus gibt es das nicht. Quick Trials mit anschließender, zum Beispiel Exekution, das wäre die Strafe für Treason, für Hochverrat, die möglich ist im Maximum, existieren nur im Martial Law, nur im Kriegsrecht. Die gibt es nur durch Militärtribunale. Militärtribunale, wie die zum Beispiel in einem Hochsicherheitsgefängnis stattfinden können. Wo haben wir denn eins? Überlegen. Boah, auf Kuba. Guantanamo. Da gibt's doch eins. Hatte Biden nicht versprochen, Guantanamo zu schließen? Ja, hat gesagt, ich schließe Guantanamo, wenn ich Präsident bin. Stattdessen geht das Militär hin, 2022, in Joe Bidens Amtszeit und errichtet für 4 Millionen ein neues Gerichtsgebäude in Guantanamo. Hallo? Wakey, wakey? Für 4 Millionen in Guantanamo ein Gerichtsgebäude. Was könnte man da tun? Militärtribunale abhalten vielleicht? Nur so als Idee. Müsste ein relativ großes Gebäude sein. Für 4 Millionen kann man einiges errichten. Die USA stehen seit spätestens Januar 21 unter Militärrecht. Habt ihr zufällig schon mal vom Law of War Manual gehört? Im Law of War Manual gibt es ein Kapitel, Kapitel 11, Sektion 3, 11.3. Das regelt, wann die Besatzung einer feindlichen Macht endet und wie die endet. Gibt es in Washington D.C. eine feindliche Besatzung vielleicht? Haben wir in den Souveränitätsepisoden nochmal thematisiert. Der Act of England 1871 und die Verwaltung Washington D.C. Erinnert ihr euch zum Beispiel an die Einzäunung Washington D.C.s kurz nach der Wahl 2020? Warum? Was sollte das? Auf einmal war das Kapitol großflächig eingezäunt. 30 Tage lang. 2 Meter Stacheldrahtzaun, 6000 National Guards in D.C. National Guards sind die Soldaten der Staaten quasi, die National Guards. Wegen den Ereignissen am 6.1. und weil man befürchtet, dass sie als Wolf verkleideten Trump-Anhänger zurückkommen und das Kapitol auseinanderbauen? Oder warum kommen da 6000 National Guards hin? Und warum zieht man komplett den komplette Regierungsapparat Washington D.C.s hinter den Zaun? Hat man den 6. Januar und diesen nie dagewesenen Sturm vielleicht ebenfalls für sich genutzt, um einen Grund zu haben, DC einzuzollen? Weil eins steht fest, Menschen waren im Innern des Kapitols, weil FBI-Operatives die Fenster eingeschlagen und die Leute reingeschickt haben. Und weil Security-Angestellte, das gibt so ein geiles Überwachungsvideo, geht ein Security-Angestellter hin zu der Drehtür, guckt, schließt die auf und macht die einfach auf und geht wieder weg. Weil diese Security-Angestellten die Drehsicherheitstüren von innen geöffnet haben. Solche Drehsicherheitstüren, die wiegen 500 Kilo, wie damals gesagt. 500 Kilo. Abgeschlossen, sind die relativ schwer zu öffnen. Von innen geöffnet, okay, kommt rein. Aber in den Kongresssaal am Ende sind komischerweise nur 3 Menschen gekommen. Von denen wurden dann da ein bisschen Aufnahmen gemacht, der mit dem Wolfskostüm, der Amerika-Flagge im Gesicht für Reuters, ne, mit Reuters was rumschicken kann und sagen, oh, Sturm aufs Kapitol, guck da, der Wolf von Trump, der geht an den Schreibtisch von Nancy Pelosi und guckt deren E-Mails an. Warum sind denn die anderen 50.000 nicht in den Raum marschiert, um den auseinanderzunehmen? Und was ist eigentlich mit den Konger? Weil gerade fand da ja die Bestätigung der Electoral Votes statt. Was ist eigentlich mit den Kongressabgeordneten passiert, die da die gerade diese Votes verifiziert haben und diese Straftat begangen haben? Wurden die in Sicherheit gebracht? Von wem? Wo wurden die durch diese DC-Tunnelsysteme hingebracht? Kann ich eventuell so eine Situation für mich nutzen, um die alle auf einmal wegzukarren, nachdem die Votes autorisiert hatten? Genau wissen wir das nicht. Aber wir sind uns einig, dass diese mediale Geschichte am weitesten von der Realität entfernt ist, oder? Und wir könnten auch einige Ereignisse mehr thematisieren, die seit November 2020 um das Weiße Haus herum passiert sind. Ob Särge, die rausgetragen wurden, oder Gefängnisbusse, die vorgefahren sind, oder mysteriöses Lichtgeflacker eines Nachts in den Fenstern des Gebäudes, was für mich sehr nach Infrarot-Videoaufnahmen aussah. Die haben uns sogar das Bühnenbild White House mit Fake Joe Biden präsentiert. Das wurde selbst in den Mainstream-Medien gezeigt, wie der in so einem Filmset sitzt. Filmset, Weißes Haus und da gefilmt wird. Ich kann mich an eine Sache erinnern, es gibt ja so Webcams, mit denen man das Weiße Haus Tag ein, Tag aus beobachten kann. Und da war ein paar Tage lang, war nachts das Weiße Haus mit so einem Theatervorhang auf der Webcam so versehen. Da haben die sowas eingespielt wie ein Theater quasi. Hier findet ein Film statt. Hier, das ist die Bühne. Wir haben jüngst über Washington DC und die Rolle Washington DCs gesprochen. Das ist eine Enklave auf amerikanischem Boden. Gehört nicht zu den USA. Ist eine Verwaltung der USA in den USA. Und wir wissen, wer die steuert nach den letzten Folgen. Was haben die also mit dieser feindlichen Enklave unter Kriegsrecht gemacht? Warum eingezäunt? Warum 30 Tage? Warum 6.000 National Guards? Das konnten unsere Augen nicht sehen. Noch nicht sehen. Aber wir haben das gesehen. Und wir waren Teil einer Bewegung, die seit November 2017 und Trumps Welttournee Stück für Stück ganz sachte darüber informiert wurde, was auf dieser Welt wie und von wem gespielt wird. Und selbst diese Bewegung, die den Namen Q erhalten sollte, haben die in Dokumenten festgehalten. Glaubt es oder glaubt es nicht. Kurzen Schluck trinken. Das Committee on Homeland Security schreibt im strategischen Plan bei Ziel 5, Strengthen Preparedness and Resiliency and Build a National Culture of Preparedness und Improve Awareness Initiatives to Encourage Public Action to Increase Preparedness. Also wenn ihr mich fragt, klingt das sehr danach, was auf dem Q-Board seit November 17 passiert ist, oder nicht? Die Erkenntnis und das Bewusstsein der Massen steigern. Seit wann ist denn das ein Ziel von Regierungen? Die Resilienz fördern heißt quasi das steigern, was wir aushalten können. Das Vorbereitetsein trainieren. Worauf? Auf die Plastikpuppe Joe Biden oder worauf sollen wir vorbereitet werden? Auf die eine Weltregierung wohl kaum. Darauf werden sie uns nicht vorbereiten. Auf das, was seit November 17 auf dem Q-Board thematisiert wurde. All die Themen, die wir hier im Podcast schon angerissen haben, was die Funktionsweise und Operationsweise dieser weltweiten Kabale angeht. Unsere Seite hat es sich zur Agenda gemacht, uns weltweit auszubilden, eine Bewegung zu schaffen, die sich über die Jahre multipliziert, damit wir bereit sind, wenn der wirkliche Hammer fällt. Fragt euch doch mal, warum das plötzlich so ist. Warum sind die Menschen, die was wissen und die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auf einmal so viele? Wenn ihr 2015 jemandem von den Rothschilds erzählt hättet, dann wäre das ein spannendes Thema gewesen für einen Abend im Wohnzimmer mit Erdnussflips und Weißbier. Aber es wäre gleichzeitig auch klar gewesen, dass ja alles nur eine Verschwörung ist. Dank Q wissen wir heute allerdings ganz genau, wer die Rothschilds sind und dass die quasi alle Zentralbanken der Welt besitzen. Oder besessen haben, weil sterben ja alle. Wir wissen, wer die Fed ist. Und dass diese Fed im Besitz von Familien ist und nicht im Besitz der föderalen Regierung, des Volkes. Wir wissen in etwa, in welchem Ausmaß weltweit organisierter Menschenhandel eben dieser Kabale betrieben wird. Und dass es ein weltweit organisiertes pädophiles Netzwerk gibt, in das ebenso Schauspieler, Musiker, Politiker, Sportler und Mitglieder von Königshäusern involviert sind. All das als ein kleiner Ausschnitt wissen wir nur aufgrund des Q-Boards und Plattformen wie Telegram jetzt, die komischerweise nicht mehr zensiert werden, weil der vermeintliche Besitzer sagt, nö, zensiere ich nicht. Wurde ja angeblich festgenommen.
Ja.
Wir wissen doch alle, dass sowas bis vor 7 Jahren nicht möglich gewesen wäre, oder? Dann wären die hingegangen, hätten die Plattform abgeschaltet und hätten denjenigen auch noch verschwinden lassen. Man kann nicht hingehen, deren Internet benutzen und sagen, nö, ich spiele doch nicht nach euren Regeln. Das funktioniert nicht. Jetzt funktioniert es auf einmal. Weil im Gegenteil, heute werden die Inhalte von Millionen von Menschen innerhalb von Sekunden gesehen, wenn ein Telegram-Post von bestimmten Leuten veröffentlicht wird. Und gleichzeitig arbeiten wir gerade daran, dass aus dem Bier und den Flips beim abendlichen Rothschild-Gespräch eingeweichte Mandeln und ein grüner Smoothie werden. Und natürlich darf jeder von euch weiterhin denken bzw. glauben, was er möchte. Natürlich seid ihr frei, das zu tun. Aber ich weiß, dass die meisten von euch suchen und sich mit Glauben nicht mehr zufrieden geben. Man kann bis zuletzt sagen, dass das alles Quatsch und eine psychologische Operation ist, die sich wieder einmal gegen uns richtet. Eine sogenannte Psy-Op, in der die Rothschilds plötzlich sterben und der Chef der Bank of China exekutiert wird. Habt ihr das mitbekommen? Ehemaliger Chef der Bank of China wurde in China, wurde zum Tode verurteilt. Wegen Betrug und Bestechlichkeit. Und das sind nur Einzelheiten, die sie in die Öffentlichkeit sammeln, um uns Zeichen zu geben und zu sagen, hey, wir haben alles im Griff, das läuft. Alles andere ist covert, clandestine, findet geheim, im Verborgenen statt. Weil, ist noch eine gute Sache, geheim. Es gibt in den USA über 200.000 sealed indictments. Ein sealed indictment ist eine verschlossene Anklageschrift. Normalerweise tauchen die im Public, im öffentlichen Register auf. Die tauchen da auf, aber die sind sealed. Kann man nicht einsehen, um wen es da geht, wer da zur Anklage gebracht wird und so weiter. Über 200.000. Pro sealed indictment können da mal locker 5 bis 20 Leute angeklagt sein. Nehmen wir mal einen Mittelwert. Sagen wir mal, pro Ding sind da 5 bis 10. Dann kommen wir bei 2 Millionen Menschen aus. Bei 2 Millionen Menschen. Wofür sind die wohl angeklagt? Wofür gibt es diese Sealed Indictments, die man sich jetzt noch nicht anschauen kann? Für was wohl? Für Gummibärchen klauen? Weil ob solcher Fakten gleich dieses Glauben für mich eher einer Verdrängung der Realität. Und wir können jetzt hier noch eine Stunde lang Entwicklungen und Ereignisse der letzten Jahre besprechen, die ganz deutlich untermauern, was ich mit dieser Episode heute thematisieren wollte. Nämlich, dass es schriftlich festgehaltene Dokumente und Fakten gibt, die uns einen kleinen Einblick darin geben, wie sie das System der Kabale genutzt haben, um einen Plan in die Tat umzusetzen. Ja, und zum Beispiel auch, ja, dass Donald Trump öffentlich die Wahl verloren hat, aber die Regierung mithilfe dieses Continuity-Programms hat weiterlaufen lassen. Ein Programm, was die schon 2017 in Effekt gezeichnet haben. Vor seiner Vereidigung, weil die wussten, davon werden wir Gebrauch machen. Das ist ein minutiös, detailliertes, so ausgeklügeltes, über Jahre hinweg geplantes Schachspiel, meine Freunde. Ja, eins ist auch klar, ich kann nicht von Beginn an direkt den Stecker des Systems ziehen. Weil dieses System, egal wie beschissen das ist, betreibt die Welt. Und auf dieses System sind wir alle programmiert. Wenn ich das machen würde zu Anfang direkt, dann hätte hier zu 99,9% auf der kompletten Welt Bürgerkrieg geherrscht. Aber ganz sicher. Also haben sie diese gigantische Operation gestartet, die so viele verschiedene Ebenen hat und wo es so viel zu tun gab und immer noch gibt, um halt einen Teil der Menschheit Stück für Stück zu deprogrammieren, während im Hintergrund Operationen laufen, von deren Ausmaß wir nicht den blassesten Schimmer haben, wenn wir nur zum Beispiel an Tunnelsysteme auf der ganzen Welt denken. Das war so eine gigantische Aufgabe, so eine furchtbare Aufgabe, da reinzusehen, da reinzugehen, das zu sehen. Da werden einige Menschen das Leben gelassen haben, ganz sicher. Aber es ist halt der Krieg der Kriege und da gibt es Verluste. Und Verluste gab es auch durch die Immunisierung, die Covid-Immunisierung, weil Menschen immer wieder sagen, ja, aber der Trump, der hat die Impfung unterstützt. Vielleicht können wir das abschließend machen. Donald Trump, wenn man ihn verfolgt hat, war der größte Gegner von Masken. Er war der größte Gegner dieser Pandemie. Er war der größte Gegner von all diesen Maßnahmen, die sie uns aufgedrückt haben. Als er damals dann öffentlich, als er infiziert war und in das Militärkrankenhaus gebracht wurde, natürlich war er nicht krank, kam er zurück und wurde gefragt und dann hat er gesagt, 10.10 Uhr, erster Advent 2024, 10.10 Uhr. Da wurde er gefragt, wie das denn jetzt ist mit der Impfung, ob er sich denn dann, wenn die Impfung da wäre, auch impfen lassen würde. Da hat er gesagt, ich habe ja jetzt Covid gehabt, ich bin ja jetzt immun, dann brauche ich ja keine Impfung. Das ist das, was er gesagt hat. Menschen vergessen ganz viele Dinge und nehmen nur das, was später in der Öffentlichkeit thematisiert wurde. Das haben sie nicht gesehen, das haben sie nicht wahrgenommen, das wollen sie auch nicht sehen, weil sie ihre Meinung unterstützt sehen wollen. Aber das ist das, was er gesagt hat. Da hat er ganz klar gesagt, nee, ich bin doch jetzt immun, brauche doch keine Impfung. Und als dann über Operation Warp Speed, da können wir auch nochmal gesondert drüber sprechen, über diese 9-monatige Operation, eine Impfung in die Öffentlichkeit zu bringen, verfügbar zu machen, was mit Sicherheit dazu geführt hat, was mit zu 100%iger Sicherheit dazu geführt hat, dass deren kompletter Plan auf den Kopf gestellt wurde. Weil in 9 Monaten sind die dazu nicht in der Lage. Das heißt, es war nur ein Bruchteil, wie sich danach ja auch herausgestellt hat, ein Bruchteil von Dosen, die wirklich, wirklich, wirklich diese problematischen Inhalte enthalten haben. Sieht man auch ganz einfach daran, dass ganz viele Batches kontrolliert wurden, unter die Lupe genommen wurden und Graphenoxid dann zum Beispiel überhaupt nicht überall aufgetaucht ist. Ich kann euch aus meinem eigenen Umfeld Leute nennen, die sich haben impfen lassen, die zu 1000% tot umgefallen wären, wenn die Graphenoxid zum Beispiel in dieser Impfung gehabt hätten. Weil die einfach in einem körperlich so schlechten Zustand sind, dass die das nicht überleben können. Es hat Graphenoxid gegeben, natürlich. Es hat Parasiten gegeben, es hat Nanopartikel gegeben, gar keine Frage. Aber das sind sogenannte Casualties of War. Das unterschätzen auch viele Leute. Das ist ein Krieg eines unvorstellbaren Ausmaßes. Und wir können froh sein, dass der auf diese Art und Weise geführt wurde. Jetzt ist der vorbei. Jetzt ist das Thema erledigt. Aber da brauche ich einen Plan. Ich muss in Erwägung ziehen, okay, welchen Weg können wir gehen, sodass so wenige Menschen wie möglich dabei zu Schaden kommen. Wenn wir den auf andere Art und Weise geführt hätten, den Krieg, dann wäre das Thema hier erledigt gewesen. Für ganz, ganz viele von uns. Das heißt, durch den Druck, meine Meinung, durch den Druck auf die Impfungsentwicklung haben sie sich selber die Zeit gegeben, das Ganze im Hintergrund aufzulösen. Und es kamen dann nur Impfungen in die Öffentlichkeit, die in einem kleinen Ausmaß verglichen mit dem, was eigentlich geplant war, das enthalten haben, was sie enthalten haben. So will ich es mal sagen. Und was glaubt ihr, noch eine Sache, was glaubt ihr wäre los gewesen, wenn dieser Mensch sich in die Öffentlichkeit gesetzt hätte und gesagt hätte, Freunde, lasst euch nicht impfen, das ist Gift. Damit lasse ich euch jetzt mal alleine. Denkt mal darüber nach, was passiert wäre, wenn diese Person das gemacht hätte. Ihr selbst wart dabei, bei der medialen Berichterstattung über Donald Trump seit 2017. Was wäre passiert, wenn der sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, Leute, lasst euch nicht impfen, Impfungen sind Gift, die enthalten bla bla A, B, C, D, E, F, G. Und dann gab es Situationen, wo er gefragt wurde, ich weiß noch ganz genau, eine Situation auf dem Auftritt, weiß gar nicht mehr, wo das war, wird er gefragt, ja, haben Sie sich impfen lassen? Und dann zögert er, guckt von links nach rechts, Donald Trump, wenn man ihn verfolgt, wenn man sie sich über Jahre anschaut, dann kennt man seine Körpersprache. Der redet, der Mann ist so intelligent, der redet über Mimik und Gestik. Jede Sekunde. Und die Reaktion, ohne dass er was gesagt hat, die Reaktion war direkt klar, nein, natürlich nicht. Aber er sagt, ah yes, I got my vaccination. Und dann reagieren sofort Leute im Publikum und buhen. Fangen an zu buhen und er zeigt sofort mit dem Finger auf dir und lacht. Das sind alles so, was er sagt und was wirklich Realität ist, sind zwei verschiedene Paar Dinge. Natürlich ist dieser Mensch nicht geimpft. Und natürlich, wie sich jetzt zeigt, wenn er Robert Kennedy einsetzt als Head of Gesundheit, der Regierung, der jetzt sagt, pass auf, wir schließen den ganzen Laden ab. Wir schließen das CDC ab. Wir schließen die Food and Drug Administration, die Medikamente und Nahrungsmittel zulässt. Die schießen wir ab. Wir machen das alles am Kongress vorbei. Nehmen Executive Orders und werden den ganzen Laden ausmisten. Wenn so jemand kommt und die Verantwortung für den Bereich Gesundheit bekommt in einer Regierung, dann glauben wir, Donald Trump sei geimpft und er würde hinter Impfungen stehen? Robert Kennedy sagt auch ganz klar, nö, wir nehmen euch die Impfungen nicht weg. Aber wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden euch minutiös aufzeigen, was da drin ist. Und was denkt ihr denn noch, wer sich denn da noch impfen lässt? Unabhängig davon, ob man dann aufklärt, ob man das Virus und Erregerding schon aufklärt. Was glaubt ihr denn, wie viele Menschen sich impfen lassen, wenn öffentlich gemacht wird, was da drin ist? Und die, die es dann noch tun, die haben es verdient. Die können es dann gerne machen. Wir leben in einer unfassbaren Zeit und es gibt so viele Zusammenhänge und Details, wie jetzt zum Beispiel diese Dokumente oder auch der Zeitpunkt, wann diese Dokumente veröffentlicht wurden. Es ist so minutiös geplant und es gibt so viele, in Anführungszeichen, Zufälle, die logischerweise keine Zufälle sein können. Und es zeigt sich jetzt immer mehr in der Öffentlichkeit und in den nächsten Tagen und Wochen wird sich noch viel, 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 viel mehr zeigen, was uns zeigen wird, dass diese Operation, diese unfassbar gigantische Operation stattgefunden hat und dass diese Welt sich in eine andere Richtung wendet. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Ich bin gespannt, ob gleich schon die ersten Smoothie-Bilder kommen. www.healthresolution.de Health Resolution Podcast in der Telegram-Gruppe. tobias.levels@healthresolution, die E-Mail für Anfragen, für Zusammenarbeiten. Intensivere Art, Bewegung, Ernährung, Entsäuerung, Entgiftung, Ausleitung, gerne dahin. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zu einer nächsten Episode in Kürze. One love and I'm out.
Bon appetit, let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound like a preachy thing, but...